Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries. Guten Abend. Nach den Attacken auf Kommunikationsgeräte, die dann explodierten, hat sich heute Nachmittag der Chef der Hisbollah geäußert. Gleich mehr dazu. Die Hochwasserlage in Polen und an der Oder haben wir im Blick. Die Serie von Anschlägen in Köln lässt Vermutungen über Auseinandersetzungen im Drogenmilieu zu, so die Ermittler. Auch das schildern wir ausführlich. Und die Bundesländer wollen, dass ARD und ZDF drastisch sparen. Was sich abzeichnet, erklären wir zum Ende dieser Sendung. Danach um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk das Thema, was die neue Wohngemeinnützigkeit im Mietmarkt bringen kann. Am Dienstag, vorgestern, sind tausendfach Pager in Libanon und Syrien explodiert. Gestern dann explodierten zudem Funkgeräte. Auch die verwendeten großer Stückzahl von Angehörigen der Hisbollah. Tausende Verletzte waren die Folge, fast 40 Tote. Diese Attacken, zu denen sich Israel offiziell nicht bekennt, die jedoch nach etlichen Analysen die Handschrift des israelischen Geheimdienstes Mossad tragen, die schockieren, so haben wir es uns berichten lassen, die libanesische Gesellschaft, die erzürnen die Hisbollah, und diese radikal-islamische Miliz wird auf diese Attacken wohl reagieren müssen, schon wegen der Gesichtswahrung. Heute Nachmittag hat Hisbollah-Chef Nasrallah eine Rede gehalten. Der Milizanführer ist von früheren Reden dafür bekannt, sich nicht immer eindeutig und klar zu äußern. Ich bin jetzt verbunden mit Nina Amin in unserem Studio in Kairo. Sie beobachtet die Lage im Libanon und hat die Rede verfolgt. Frau Amin, welche Kernaussagen aus dieser Rede sind wichtig?
Also auf alle Fälle hat er Israel gegenüber gesagt, dass rote Linien überschritten worden seien. Das war seine Wortwahl. Er meinte, es ist so, dass Israel mit diesen Attacken, wie er sie nennt, mit diesem kriminellen Akt der Explosion der Pager und Walkie-Talkies nicht nur Hisbollah-Kämpfer getroffen hat, sondern normale Menschen, die in Apotheken, Krankenhäusern, auf öffentlichen Plätzen unterwegs waren. Und das hat er als eine Überschreitung der roten Linien genannt. Das ist auf alle Fälle ein ganz wichtiger Punkt. Dann hat er auch gesagt oder zugegeben, eingeräumt, dass die Hisbollah getroffen wurde, dass man aber sozusagen daraus lernen werde. Und er hat auch gesagt, wenn jetzt Israel an der Grenze Süden Libanons, Nordisrael sozusagen rüberkommen will, salopp ausgedrückt, dann sei man bereit, man stünde da und man würde nicht zurückweichen.
Also das war nicht oder noch nicht die konkrete Ansage einer Reaktion?
Nicht so richtig. Also wie so oft hat er harte Vergeltung angedroht, aber blieb dann eher vage. Also er hat nicht offen gesagt, so, wir ziehen jetzt los und jetzt werden sie die ganze Härte spüren. Also das ist eigentlich wie bei den vergangenen Reden auch, eher so ein bisschen zu zeigen, da sind rote Linien überschritten worden und man werde auch nicht aufhören, für die Befreiung des Gazastreifens zu kämpfen und die Hamas unterstützen. Das alles hat er nochmal betont. Er hat aber nicht gesagt, dass man jetzt aktiv Israel in welcher Art und Weise auch immer angreifen wird.
Heute Nachmittag werden auch israelische Angriffe auf den Libanon gemeldet. Mhm. Was geschieht da?
Ja, das sind jetzt halt die Intensivierung der Kämpfe. Ich meine, es gibt ja schon die ganze Zeit an der Grenze zwischen Israel und Libanon diese Gefechte. Und jetzt hat halt Israel da wohl auch noch weitere Angriffe gefahren und auch die Hisbollah hat wohl zurückgeschlagen. Was wir jetzt gerade auch erlebt haben während der Rede von Nasrallah ist, dass israelische Kampfjets über die Hauptstadt Beirut und besonders über den Süden, das ist nämlich die Hochburg, der Hisbollah geflogen ist, haben die Schallmauer durchbrochen. Also das war auch nochmal eine sehr starke Machtdemonstration, würde ich sagen, von Israel. Also es ist schon so, dass sich die Lage weiter verschärft und man muss jetzt schauen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, wie das weitergeht. Also ich denke eher, die Hisbollah-Miliz ist geschwächt, Kommunikation ist gerade schwierig, viele sind verletzt. Also man wird eher gucken müssen, was Israel jetzt noch in den folgenden Stunden macht.
Wenn diese Jets die Schallwelle durchbrochen haben, die Schallmauer durchbrochen haben, wie Sie es gerade gesagt haben.
Genau.
Was ist der Effekt? Das ist das, was man sehr laut hört am Boden.
Genau, und die Menschen haben natürlich auch totale Angst. Also das haben wir schon den ganzen Tag über, waren Kollegen von mir unterwegs auf den Straßen und haben mit den Leuten gesprochen. Und da hat man ganz stark gemerkt, dass die Leute sich alle mit dem Krieg beschäftigen und das eigentlich erwarten, dass der kommt. Und alle finden diese Art von Explosionen, die es da gab, verurteilen die, weil sie sich bedroht fühlen als ganze Bevölkerung, nicht nur die Hisbollah. Also da ist auch eine sehr große Solidarität mit der Hisbollah, weil man das Gefühl hat, dass die gesamte libanesische Bevölkerung jetzt angegriffen wurde.
Nina Amin war das mit Informationen live zur Lage im Libanon in Israel. Herzlichen Dank. Wladimir Putin, der russische Machthaber, hat heute erklärt, das russische Militär habe im vergangenen Jahr 140.000 Drohnen erhalten aus der eigenen Produktion und nun plane Russland diese Zahl im laufenden Jahr zu verzehnfachen. Man muss diese Zahlen nicht einfach so glauben, denn der russische Präsident neigt häufig zur Übertreibung der eigenen Erfolge und Erfolgsmeldungen. Die Ukraine muss auf Hilfe, auf Waffenhilfe und Lieferungen aus dem Ausland hoffen. Deutschland nun liefert weitere Waffen im Wert von 400 Millionen Euro. Dieses Geld werde kurzfristig aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt, heißt es. Einzelheiten von Frank Kapellan.
Es war absehbar. Boris Pistorius hatte schon Anfang des Monats angedeutet, dass es über die bereits gemachten Zusagen eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine geben werde. Auch Finanzminister Christian Lindner hatte betont, sogenannte überplanmäßige Ausgaben seien prinzipiell möglich, wenn sie vom Bundestag genehmigt würden. Genau dies soll jetzt offenbar geschehen. Lindner Staatssekretär Florian Tonka meldet gegenüber dem Chef des Haushaltsausschusses, Christdemokrat Helge Braun, einen Mehrbedarf von knapp 400 Millionen Euro an. Der russische Einsatz von Gleitbomben bringe hohe materielle Verluste mit sich. Es besteht die schwerwiegende Gefahr, dass die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterliegt, schreibt der FDP-Abgeordnete Tonka, und der Kanzler steht im Wort.
Was die finanzielle Unterstützung der Ukraine angeht, stehen wir in einem ständigen, sehr belastbaren Kontakt mit der ukrainischen Seite und die wissen auch, dass sie sich auf uns verlassen können.
So Steffen Hebestreit, der Sprecher von Olaf Scholz. Wie der Spiegel nun berichtet, können die zusätzlichen Gelder aus dem laufenden Verteidigungsetat bereitgestellt werden. So seien die Energiekosten für die Bundeswehr höher als tatsächlich benötigt veranschlagt worden. 7 Milliarden Euro waren bisher für 2024 vorgesehen. Insgesamt stehen bis Jahresende noch gut 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung.
Moskau setzt, das wird deutlich an seinem Verhalten, weiter auf Bombenterror auch gegen Zivilisten anstatt auf den Verhandlungstisch.
Hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der letzten Konferenz der Ukraine-Unterstützer in Ramstein betont und eine Aufstockung der Mittel in Aussicht gestellt. Bis Ende des Jahres soll nun ein weiteres Munitionspaket, weitere Marder-Schützenpanzer und zusätzliche Drohnen an die Ukraine überstellt werden. Vor einem Monat hatte Finanzminister Lindner für Aufsehen gesorgt, weil er mit Billigung des Kanzlers eine Deckelung der Hilfen angeordnet hatte. Scholz wie Lindner setzen allerdings darauf, dass Zinsgewinne aus eingefrorenem russischen Vermögen genutzt werden können.
Diese Zinsen, die wollen wir nutzen, um 50 Milliarden US-Dollar an neuem Geld zu mobilisieren.
Ob das, wie vom Kanzler in Aussicht gestellt, noch bis Jahresende unter Dach und Fach gebracht werden kann, ist weiterhin fraglich. Darauf bauend hatte die Bundesregierung die Zusagen an die Ukraine für das nächste Jahr auf 4 Milliarden Euro zurückgefahren.
Frank Kapellan über zusätzliches Geld aus dem Bundeshaushalt für Waffenhilfe für die Ukraine. Der große Energieversorger in der Ukraine heißt Ukrenergo und dessen Chef bezifferte in dieser Woche, was die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer ohnehin schon wussten: Es wird zu wenig Strom und Wärme geben in der Heizsaison und die beginnt in wenigen Tagen. Bis zu 12 Stunden täglich könne der Strom abgestellt werden im Winter, sagte der Konzernchef. Dann bleiben Wohnungen nicht nur dunkel, sondern auch das Wirtschaftsleben wird leiden. Einzige Ausweichmöglichkeit sind dann Generatoren. Die drohende Energieknappheit war heute auch Thema in Brüssel. Der Chef der Internationalen Energieagentur, das ist eine Kooperationsplattform für Energiefragen, war zu Gast bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der EU-Kommissionspräsidentin. Und die EU versucht mit begrenzten Mitteln, die sie hat, noch ein paar andere Lösungen anzubieten. Klaus Remme.
Die Zeit drängt, in 2 Wochen beginnt die Heizsaison, mahnte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel an der Seite von Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energieagentur. Moskau legt es seit Monaten auf eine systematische Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur an. Schon vorher war die Lage kritisch, so Birol. Dann kam der 26. August.
26. August. There was a major attack from Russia, damaging big chunk of the energy infrastructure in Ukraine.
An dem Tag gab es massiven Schaden an großen Teilen der Infrastruktur. 2 Drittel der Erzeugungskapazitäten seien nun verloren, warnte er. Es waren 230 Raketen in 12 Stunden, ergänzte Ursula von der Leyen. Insgesamt seien die ukrainischen Verluste vergleichbar mit der Energieinfrastruktur der 3 baltischen Staaten zusammen. 80% der Heizkraftwerke seien zerstört, dazu 1/3 der Wasserkraftkapazitäten. Auf den Winter geschaut, sagte sie:
Overall, Ukraine needs 17 Gigawatt of power capacity for this winter.
Die Ukraine benötigt für diesen Winter etwa 17 Gigawatt Energiekapazität. Die EU habe der Ukraine seit Kriegsbeginn 2 Milliarden Euro für Energiesicherheit zur Verfügung gestellt. 10.000 Generatoren und Transformatoren seien geliefert worden. Heute kündigte sie zusätzliche 160 Millionen Euro an, 60 Millionen für humanitäre Winterhilfe und 100 Millionen für Instandsetzungen und den Ausbau von Erneuerbaren. Die 100 Millionen werden durch Zinsen aus eingefrorenem russischen Vermögen in der EU finanziert.
It is only right that Russia pays for the destruction it caused. So we must keep transferring part of the proceeds to Ukraine's energy resilience.
Es ist klar, dass Russland für die Zerstörung, die es verursacht hat, bezahlt. Deshalb muss ein Teil der Zinsen für die ukrainische Energiesicherheit eingesetzt werden, so von der Leyen. Die EU werde für 4,5 Gigawatt, also für etwa 1/4 des Bedarfs in diesem Winter aufkommen, so die Kommissionspräsidentin. Instandsetzungsarbeiten und entsprechende Lieferungen von Teilen, im Falle Litauens sogar durch die Demontage, Lieferung und Wiederaufbau eines ganzen Kraftwerks, sollen etwa 15% des Bedarfs abdecken. Weitere 12% sollen durch eine Erhöhung von Stromexporten aus dem Westen in die Ukraine zustande kommen. Gleichzeitig wird versucht, die dezentrale Energieversorgung in der Ukraine weiter voranzutreiben. Neben der positiven Umweltbilanz seien Solardächer in Summe schwieriger anzugreifen und leichter zu reparieren, so das Argument. Die EU sei beispielsweise dabei, 21 Krankenhäuser mit Solarenergie auszustatten. In 8 Fällen soll das bis zum Winter gelingen. Von der Leyen sagte am Vormittag in Brüssel, sie werde sich noch heute auf den Weg nach Kiew machen, um die westliche Hilfe morgen dort persönlich zu besprechen.
In Dresden hat die Elbe heute den Scheitelpunkt erreicht, also nach den enormen Regenfällen der vergangenen Tage den höchsten Punkt. Nun lautet die Prognose, dass die Pegelstände bald langsam wieder fallen. An der Oder in Brandenburg hingegen steigen die Pegelstände noch und das wird wohl auch in den nächsten Tagen noch weiter so sein. Das hängt mit den starken Regenfällen in Polen zusammen. Das Wasser füllt den Fluss Oder und nach noch weit vor brandenburgischen Städten liegt am Lauf der Oder die Großstadt Breslau, die polnische Großstadt. Patricia Wern.
Im Süden von Polen zieht die Flutwelle seit mehreren Stunden durch die Großstadt Wrocław, früher Breslau. Einsatzkräfte haben zuvor Kirchen, Hotels und Mietshäuser in der Innenstadt mit Sandsäcken gesichert. In der Philharmonie sind sämtliche Musikinstrumente in höhere Stockwerke gebracht worden. Bislang halten die Dämme und die Deiche dem Druck des Wassers stand. Allerdings sind im Westen der Stadt einige Straßen überflutet worden. Es handelt sich aber nicht um das Wasser der Oder, sondern des Flusses Bistrzyna, der derzeit extrem viel Wasser führt. In anderen Hochwassergebieten laufen mittlerweile die Aufräumarbeiten, etwa in den Städten Nissa, Wondek-Zdrój und in Stronie-Śląskie. Dort war vor wenigen Tagen der Staudamm eingestürzt. Der für das Krisenmanagement zuständige General Kamieński teilte mit, dass es dort wieder Wasser und Strom gebe. Allerdings müsse die gesamte Infrastruktur in den Orten neu aufgebaut werden. In den überfluteten Gebieten sind neben Straßen und Brücken auch tausende Häuser zerstört worden. Am Nachmittag wird EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Polen erwartet. Sie will sich zusammen mit Premierminister Tusk ein Bild von den Flutschäden machen. Auch Österreichs Kanzler Nehammer und die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Fico und Fiala, werden nach Breslau reisen. Denn auch in den Nachbarländern hatten Dauerregen und Überflutungen starke Schäden angerichtet. Es wird damit gerechnet, dass die Regierungschefs von der Leyen um Finanzhilfen bitten werden, und zwar in Form eines Hochwasserfonds.
Deutschlands viertgrößte Stadt Köln und andere Städte in Nordrhein-Westfalen erleben seit einigen Wochen immer wieder verschiedene Arten von kleineren Anschlägen. Ist das eine Serie? Gibt es Zusammenhänge zwischen diesen Ereignissen? Die Ermittler, Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Köln heute Nachmittag ihre bisherigen Erkenntnisse vorgestellt. Jochen Hilgers fasst das zusammen.
Entführungen und Explosionen im Großraum Köln und in anderen Städten Nordrhein-Westfalens gehen überwiegend auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Drogenbanden zurück. Eine davon soll in den Niederlanden ansässig sein. Ausgangspunkt war laut Staatsanwaltschaft eine Cannabis-Lieferung nach Köln. In der Folge gab es zunächst zwei Entführungen, bei denen die Opfer gefoltert wurden. Danach zahlreiche Explosionen. Ulrich Bremer von der Kölner Staatsanwaltschaft.
Es sind oder sollen 700 Kilogramm Cannabis aus den Niederlanden angeliefert worden sein zum gewinnbringenden Weiterverkauf. Von dieser Menge sind dann offenbar 300 Kilo spurlos verschwunden, entwendet worden. Und wir gehen davon aus, dass Beteiligte an diesem Deal jetzt versuchen herauszufinden, wer der Schuldige ist.
Bis heute ist das Cannabis offenbar nicht aufgetaucht. Möglicherweise ist es längst weiterverkauft worden. Das setzte eine Spirale der Gewalt in Gang. In Solingen starb ein 17-jähriger Niederländer, der einen Sprengsatz ablegen sollte. Der explodierte offenbar zu früh in seiner Hand. Die Verbindungen zur organisierten Kriminalität seien belegt, sagt dazu Chefermittler Michael Esser von der Kölner Kripo.
Es sind Bedrohpotenziale mit Sprengmitteln oder dann eben auch mit Schusswaffen, um dann Geschädigte einzuschüchtern oder dann Täter von anderen Straftaten dazu zu bewegen, ja, ich sag mal, die Seiten zu wechseln oder dann eben unrechtmäßige Gelder dann eben zurückzugeben oder dann eben auch Betäubungsmittel irgendwo zu beschaffen.
Es handele sich um eine neue Dimension der Gewalt, sagte Esser bei der Pressekonferenz erneut. Bei den Ermittlungen stoßen Essers Leute häufig auf eine Mauer des Schweigens.
Weil die Opfer, selbst wenn sie befreit worden sind nach gravierenden Geschehnissen, die sie erleiden mussten, gegenüber der Polizei nicht mehr so aussagewillig sind, wie wir uns das aus anderen Verfahren erhoffen und wie wir es auch sonst kennen. Sie haben selber Angst vor den Tätern, weil die Bedrohung hat Wirkung gezeigt.
Parallel zu den Ermittlungen im Drogenmilieu muss sich die Kölner Polizei auch mit einer Auseinandersetzung im Rockermilieu beschäftigen. Dabei geht es um Schüsse auf Wohnhäuser und den Brandanschlag auf eine Limousine, bei der eine Handgranate unter dem Auto lag. Da hätte es Tote geben können, sagten die Ermittler. Ulrich Bremer.
Das kann ich teilen, dass die Bevölkerung verunsichert ist. Das betrifft ja nicht ganz abstrakt jetzt Hörer und Hörerinnen und Leserinnen und Leser, sondern natürlich alle, die in Köln wohnen und arbeiten, die Personen der Staatsanwaltschaft, genauso wie andere weitere Mitbürger. Und ja, das ist beängstigend, aber wir hoffen mit Hilfe der Polizei, dass wir, wie sagt es Herr Esser, den Deckel wieder draufkriegen.
Die Kölner Polizei sagt, sie werde jetzt vor allem in den Nachtstunden mit zivilen und uniformierten Kräften Präsenz zeigen. Derweil müssen 600 Spuren ausgewertet werden. Damit beschäftigen sich 60 Beamtinnen und Beamte der Kripo. Die Staatsanwaltschaft führt 35 Ermittlungsverfahren mit 30 Beschuldigten. 12 sitzen in Untersuchungshaft.
Das gemeinsame europäische Asylsystem ist der neu gebildeten Regierung in den Niederlanden zu langwierig und nicht ausreichend. Und auch die Reformen, die geplant sind und 2026 in Kraft treten sollen, sind auch nicht ausreichend, sagt die Regierung in Den Haag. Und deswegen haben die Niederlande erklärt, aus diesem gemeinsamen Asylsystem aussteigen zu wollen. Ungarn, ein zweites Land, will Ähnliches. Matthias Reicher hat sich die Absichtserklärungen angeschaut aus diesen beiden Ländern und erklärt, was davon rechtlich vereinbar ist mit dem Recht der Europäischen Union.
Dass die Niederlande und Ungarn mit ihrem Wunsch Erfolg haben, ist sehr unwahrscheinlich. Denn einer solchen Ausnahmeregel müssten alle 27 EU-Staaten zustimmen, von denen die meisten gegen eine Änderung der EU-Verträge sind. Außerdem haben sich die EU-Länder bereits auf eine umfangreiche Asylreform geeinigt und müssen diese nun bis Mitte 2026 umsetzen. Und dieser Plan bleibe von einzelnen Wünschen nach einer Sonderbehandlung unberührt, sagt Kommissionssprecherin Annette. Anita Hipper.
First and foremost, we of course take note of the letter.
Zunächst einmal haben wir den Brief zur Kenntnis genommen und auch, dass die niederländische Migrationsministerin daran anerkennt, dass ein solcher Opt-out nur durch die Änderungen der EU-Verträge möglich ist. Und wir erwarten keine Änderungen an den EU-Vorschriften zu Asyl und Migration, die für die Niederlande verbindlich bleiben.
Das weiß auch die Regierung in Den Haag. Solange es für die Niederlande keine solche Opt-out-Möglichkeit gäbe, erachte man die rasche Umsetzung des EU-Asylpakts als unabdingbar, um den Zustrom von Migranten begrenzen zu können, heißt es in dem nur wenige Zeilen langen Schreiben an die EU-Kommission. Die niederländische Regierung will mit ihrem Brief vor allem eine Botschaft an die eigene Bevölkerung senden, meint die innenpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, Lena Dupont.
Also die Bitte, doch eine Vertragsänderung zu prüfen, in dem Wissen, dass man das nicht bekommen wird. Gleichzeitig aber zu sagen, wenn wir das nicht bekommen, dann setzen wir uns für eine beschleunigte Umsetzung des Paktes ein, ist in der Tat nicht mehr als Symbolpolitik.
Die allerdings dazu beitragen könnte, dass die EU insgesamt ihre Migrations- und Asylregeln verschärft, fürchtet die niederländische EU-Abgeordnete Raquel Garcia Hermida van der Walle. Auch, dass die seit Juli amtierende Regierung in ihrem Heimatland jetzt davon spricht, eine nationale Asylkrise auszurufen, um ohne Zustimmung des Parlaments Teile des Asylgesetzes außer Kraft zu setzen, sei kein Zufall, ist die linksliberale Europapolitikerin überzeugt. So sei es auch ein fatales Signal für die gesamte EU, wenn beispielsweise gerade in Deutschland darüber debattiert werde, sich nicht mehr an die Regeln zu halten.
Und ich fürchte, dass es einen Dominoeffekt in anderen EU-Ländern geben wird. Das passiert schon, während wir hier reden. Schauen wir nur auf die Niederlande, wo eine sehr migrationsfeindliche Regierung die Gelegenheit sofort nutzt, weil man sagt, wenn Deutschland das tun kann, warum nicht auch wir?
If Germany can do it, why not us?
Nicht überraschend ist, dass die Führung in Budapest, die bisher jede Zusammenarbeit in der EU-Asyl- und Migrationspolitik verweigert, nun die Chance für weitere Störmanöver gern nutzt. Die ungarische Regierung liegt auch wegen ihrer restriktiven Flüchtlingspolitik seit Jahren im Streit mit der EU-Kommission.
Wie eine Abschiebehaftanstalt funktioniert, das können Sie hören in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App. Das Tariftreuegesetz ist vorgesehen im Koalitionsvertrag. Es würde vorsehen, dass der Bund nur Firmen beauftragt, die nach Tarifen zahlen. Aber die FDP stellt sich quer. Woher die Kritik kommt, das schildert Jörg Münchenberg.
Die Blockade der FDP beim geplanten Tariftreuegesetz sorgt bei Sozialdemokraten und Grünen für scharfe Kritik. So griff jetzt die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken den Koalitionspartner direkt an. Das Tariftreuegesetz aus falsch verstandener Wirtschaftsfreundlichkeit aufhalten zu wollen, sei von der FDP nicht sehr klug, sagte Esken den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ähnlich deutlich äußerte sich der frühere Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und jetzige Abgeordnete der Grünen im Bundestag, Frank Pszirske, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Das ist doch wirklich Trickserei. Und meines Erachtens der Versuch, irgendeine Begründung vorzuschieben, um jetzt an einer zentralen Stelle der Koalitionsvereinbarung zu blockieren. Koalitionsvereinbarungstreu zu sein, heißt auch koalitionstreu zu sein. Das in Frage zu stellen, ich finde, das wirft eine Brandfackel in ein Ölfass.
Gestern waren die Vorbehalte aus dem FDP-geführten Finanzministerium gegen das geplante Tariftreuegesetz bekannt geworden. Demnach blockiert Christian Lindner aktuell eine geplante Verbändeanhörung zu dem Vorhaben, das sich derzeit noch in der Ressortabstimmung befindet. Der Finanzminister befürchtet zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft und fordert deshalb Nachbesserungen. Darauf pochen auch die Arbeitgeberverbände. Andernfalls solle die Bundesregierung das Vorhaben zurückziehen, hatte gestern BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter erklärt. Das wiederum weist Pszirske entschieden zurück.
Nun, wir haben ja staatliche Aufträge des Bundes in der Größenordnung von 300 Milliarden Euro im Jahr. Hier die Aufträge an die Einhaltung des repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche zu binden, das ist ein Schritt zur Stärkung der Tarifbindung.
zumal die Tarifbindung gerade in Ostdeutschland inzwischen deutlich nachgelassen hat. Doch auch im Einzelhandel zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Lag der Anteil der Tarifbindung 2014 noch bei rund 38%, ist sie letztes Jahr auf knapp 23% gesunken. Doch gerade Arbeitnehmer mit einem Tarifvertrag verdienen laut Arbeitsministerium deutlich mehr als Beschäftigte, die etwa nur den Mindestlohn erhalten. Deshalb, so betonte jetzt auch SPD-Chefin Esken, sei es dringend geboten, staatliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben. Gleichzeitig gehe es darum, Lohndumping zu verhindern. Der Staat habe hier eine Vorbildfunktion. Ähnlich äußerte sich auch der neue Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmervereinigung Dennis Radke. Um eine höhere Tarifbindung zu erreichen, müsse das geplante Gesetz kommen, sagte Radke ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allerdings hatte die FDP schon im vergangenen Jahr einen Vorstoß von Arbeitsminister Heil für ein Bundestariftreuegesetz gestoppt, mit einer ähnlichen Argumentation wie heute.
Das Bundesinnenministerium hat die Polizei besser kennengelernt. Mithilfe einer empirischen Studie, der Polizeistudie, die heute vorgestellt worden ist. Erfragt wurden die Motivation der Beschäftigten, zur Polizei zu gehen, Belastungen im Dienst und die Einstellungen der Beamten zur Demokratie. Zwei Erhebungen in den vergangenen Jahren mit 40.000 Befragten. Die Ergebnisse fasst Katharina Hamberger zusammen.
Geht es um die Einstellungen von Polizisten und Polizistinnen in Bund und Land, wurde in der Studie zu Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten, kurz MEGAVO, unter anderem abgefragt, wie bestimmte Aussagen zur Demokratie und dem politischen System bewertet werden. Im Ergebnis sieht die Mehrheit der Befragten, fast 80%, die Demokratie als beste Staatsform an. Allerdings, rund 17% stehen dieser Aussage ambivalent gegenüber. 4% lehnen sie eher oder ganz ab. Auch wenn dies in der Regel deutlich weniger als 10% der Befragten betreffe, bedürften diese Haltungen besonderer Aufmerksamkeit, heißt es dazu in der Studie der Deutschen Hochschule der Polizei. Abgefragt wurden auch Positionen, die Rückschlüsse möglich machen auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also ob Menschen abgewertet werden, weil sie einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden. Verglichen wurden die Werte in der Polizeistudie mit denen der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Bielefelder Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung aus den Jahren 2020-21 und 2022-23. Demnach liegen die Werte zu Antisemitismus, Sexismus, zur sogenannten Fremdenfeindlichkeit und zur Muslimfeindlichkeit unter denen des Durchschnitts der Gesamtbevölkerung. Wobei in letzteren beiden Kategorien die Werte in der Polizeistudie von der ersten Erhebung zur zweiten leicht angestiegen sind. Einen Anstieg gab es auch bei der Zustimmung durch Polizistinnen und Polizisten zu abwertenden Aussagen zu Asylsuchenden. Er liegt mit 42% in der zweiten Erhebung, ein Anstieg um 12 Prozentpunkte, leicht über dem Wert der Mitte-Studie, gehört aber auch dort zu den höchsten Werten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Genauso der für die Abwertung von wohnungslosen Menschen. Hier haben sich die Werte in Polizei- und Bevölkerungsdurchschnitt angenähert. Abgefragt wurden in der MEGAVO-Studie auch die Belastungen für Polizistinnen und Polizisten. In beiden Erhebungen gab weit über die Hälfte Personalmangel an, gefolgt von bürokratischem Aufwand und der aus Sicht der Befragten mangelnden Wertschätzung für ihre Arbeit. Auch wurde abgefragt, welche Erfahrungen die Beamten und Beamtinnen mit Angriffen gemacht haben. Am häufigsten genannt wurden hier mit 67 bzw. 70% in den beiden Erhebungsjahren Beschimpfungen und Provokationen. Jeweils fast ein Viertel hat Sexismus und Rassismus erlebt, über 50% sogenannte passive Weigerungen, wie sich sperren oder strampeln. Dass die Polizeistudie so breit angelegt worden ist, geht vor allem auf den Vorgänger von Nancy Faeser, Horst Seehofer, zurück. Seine Nachfolgerin Faeser ließ via Pressemitteilung heute mitteilen, die Studie zeige, die größte Motivation vieler Polizistinnen und Polizisten sei, anderen Menschen zu helfen und das in einer Zeit, in der es immer mehr Angriffe auf Einsatzkräfte gebe.
Die Bundesländer definieren, welchen Umfang der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat. Und es zeichnet sich ab, dass die Länder weniger Sender und weniger Programm bei ARD und ZDF wollen. Martin Kreppers.
Wichtigste Nachricht: Der Rundfunkbeitrag soll zum 1. Januar 2025 nicht steigen und zunächst beim aktuellen Betrag von 18,36 Euro bleiben. Darauf haben sich die Medienpolitiker aller Bundesländer geeinigt, hat Heike Raab von der SPD bestätigt. Die Medienstaatssekretärin aus Rheinland-Pfalz koordiniert die Arbeit der Rundfunkkommission. Außerdem wollen die Bundesländer den Auftrag der Sender verkleinern. 20 Hörfunkwellen und 4 bis 5 TV-Spartenkanäle von ARD und ZDF sollen sollen wegfallen. Welche Programme im Einzelnen betroffen sind, sollen die Anstalten selbst bestimmen. Sportrechte-Etats sollen begrenzt und abgesenkt werden. Die ARD wird außerdem angehalten, Doppelstrukturen abzubauen und ein sogenanntes Federführungsprinzip einzuführen. Das heißt, dass für jeden Bereich ein Sender für alle entscheidet. Nun müssen die Ministerpräsidenten über die Vorschläge entscheiden. Inoffiziell tun sie das voraussichtlich kommende Woche, offiziell dann Ende Oktober in Leipzig.
Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vom Tisch. Ob und in welchem Umfang Deutschlandradio, wozu der Deutschlandfunk gehört, von Sparplänen betroffen ist, ist heute Abend noch nicht bekannt. Das waren die Informationen am Abend mit Thilko Gries. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend. Tschüss.